Dann herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von Neustiften, heute direkt vom Deutschen Fundraising-Kongress. Und ich begrüße ganz herzlich Martin Georgi, den Vorsitzenden des Deutschen Fundraising-Verbandes, und gemeinsam mit meinem Kollegen Jörg Schumacher wollen wir jetzt einiges über die Arbeit im Verband hören, oder Jörg?
Ganz genau, und zwar sozusagen live. Wir sind hier live auf dem Fundraising-Kongress in unserem gläsernen Studio. Martin, das ist ganz gläsern, also wundern Sie sich bitte nicht über die Hintergrundgeräusche. So ist das nun mal auf einem Kongress. Ne? Und wir freuen uns sehr, dass du bei uns bist. Und ich glaube, dann legen wir mal los, Andreas.
Oder? Dann legen wir los.
Ja, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich.
Ja, schön. Ich war ja ein bisschen erstaunt damals, als du dich zur Wahl des Vorsitzenden gemeldet hast, und haben mir gedacht, Mensch, der Martin, der ist so viel unterwegs. Was hat dich damals motiviert, dieses Amt, was ja damals als kein einfaches Amt galt, anzunehmen oder anzutreten?
Ja, ich habe mir das gut überlegt damals. Es war tatsächlich eine Überlegung, ob das Sinn macht, ob das reinpasst in dem, was ich tue. Und bei mir war es damals so, dass ich ja dann als freiberuflich, als Berater unterwegs war und meine Zeit relativ frei einteilen konnte. Und ich dachte, das ist eine interessante Herausforderung. Ich war einige Jahre vorher schon in Diskussionen, als es um Probleme im Verband ging und Auseinandersetzungen, war ich schon an einigen Strategie- und anderen Gruppen beteiligt. Damals habe ich mich allerdings nicht in der Lage gesehen, zeitlich mich in die Verbandsarbeit einzubringen. Jetzt hatte ich eine andere persönliche Lebenssituation und habe gedacht, das könnte sehr spannend sein, vor allem auch, und das ist ja immer eine der wichtigen Voraussetzungen, weil ich super Kontakte hatte zu den anderen Vorstandsmitgliedern, mir gut vorstellen konnte, mit denen zusammenzuarbeiten, und auch zu Larissa Probst, der Geschäftsführerin. Denn ich habe aus meinen langen Jahren der Arbeit, sowohl als Hauptamtlicher und als Ehrenamtlicher, erlebt, es gibt nichts Wichtigeres als die gute Zusammenarbeit in der Führungsebene. Wenn man da gegeneinander arbeitet, kann man es gleich vergessen. Aber wenn man sich gegenseitig vertraut und auch an der gemeinsamen Ideen arbeitet und auch gemeinsam etwas voranbringen will, dann kann man sehr viel erreichen.
War es nur dieses Vertrauen? Weil aus meiner Wahrnehmung von außen ist das jetzt so die erste Konstellation mit dir und als Vorstand und dem neuen Vorstand und Larissa in der Geschäftsführung, dass es wirklich ein harmonisches Miteinander gibt oder zumindest ein Miteinander.
Sehr eingesetzt. Und wie gesagt, ich war ja in den vorigen Diskussionen teilweise beteiligt. Ich kannte die Konflikte und Probleme im Verband. Und ich sah das wirklich als Chance, auch den Verband voranzubringen. Also ich sah da auch richtig eine Aufgabe für mich. Und ich wurde auch ehrlicherweise darum mehrfach gebeten. Und ich habe nicht gleich Ja gesagt, kann ich ganz ehrlich sagen, weil ich die Geschichte des Verbandes auch kannte, gedacht habe, naja, das wird kein einfaches Amt und man kann auch viel Ärger dort kriegen. Und diese Vorgespräche aber haben mich davon überzeugt, dass da man mit mehreren an einem Strang zieht, und das macht dann auch Spaß. Und also wie gesagt, diesen Schritt, den habe ich mir wohl überlegt, aber der kam nicht sofort, und ich habe erst Nein gesagt. Aber jetzt, denke ich, haben wir einiges erreichen können, und ich glaube, es geht eben tatsächlich darum, dass man einen Verband, und das ist eigentlich bei jeder Organisation so, es gibt immer gute Sachen, Sachen, die nicht so gut laufen, und ganz wichtig ist, und das war mir eines der ersten Anliegen, dass wir tatsächlich eine echte Strategie entwickeln, dass wir zumindest wirklich auch definieren, wo wollen wir hin, was wollen wir machen, in welchen Bereichen wollen wir vorankommen. Das war eines der wichtigsten Sachen, weil ich das Gefühl hatte, der Verband ist zwar da, der macht alles Mögliche, aber es ist nicht zielgerichtet. Mhm. Und das war sozusagen eines der ersten Dinge, die wir ändern wollten. Und da ich viel Erfahrung auch mit Strategieentwicklung in anderen Organisationen hatte, habe ich das auch sehr gerne als eines der ersten Dinge dann auch gemacht. Mhm.
Stichwort Strategie und Stichwort, wir wollten das voranbringen. Es war ja nicht nur so, dass es da diverse Grabenkämpfe gab, sondern auch die Zahlen waren ja nicht schlecht, beziehungsweise waren schlecht. Und Fundraiser interessieren ja immer die Zahlen. Auf der Mitgliederversammlung, auch hier auf dem Kongress, habt ihr vorgelegt, dass ihr im Grunde jetzt Plus seid. Wie hat sich das entwickelt?
Ja, das hat sich dadurch entwickelt, dass wir einerseits, glaube ich, sehr viel mehr noch geachtet haben, und das ist auch eine persönliche Rolle des Vorstandes und insbesondere auch der Geschäftsführung gab bei der Mitgliederbetreuung. Wir wissen ja als Fundraiser, wie wichtig die bestehenden Kunden sind, und die Atmosphäre macht schon auch da ein bisschen die Musik. Wir haben natürlich immer jedes Jahr auch Neuzugänge gehabt, aber wir hatten ehrlich gesagt auch viele Leute, die einfach total frustriert waren mit dem Verband. Und wenn man die Stimmung ändert und auch sich persönlicher und direkter um die Mitglieder kümmert und auch auf dem Kongress und anderswo präsent ist. Das war mir auch sehr wichtig, bei Veranstaltungen des Verbandes dabei zu sein und auch bei Regionaltreffen oder Fachgruppentreffen und Fachtagen dabei zu sein. Also einfach die persönliche Nähe und auch die persönlichen Beziehungen aufzubauen und den Leuten zu sagen, ihr seid willkommen im Verein, ihr dürft auch was machen. Mhm. Und dadurch haben wir meiner Meinung nach sehr viel losgetreten. Du hast jetzt die Finanzen angesprochen. Die Finanzen sind ja immer nur für mich, aus meiner langen Erfahrung, immer nur ein Spiegelbild auch der Realität des Verbandes. Sie spiegeln ja was wider. Geld ist ja nur ein Ausdruck für etwas. Und was es widerspiegelt, ist ein erhöhtes Engagement. Und das sehen wir an anderer Stelle, dass wir sehr viel mehr Fachgruppen haben als vor 2 Jahren. Das hat ja einen Boom gegeben. Wir haben sehr viel mehr Aktivitäten, wir haben mehr Fachtage, wir haben einfach sehr viel mehr auch an Projekten. Und wir haben, und jetzt zurück zum Geld, wir haben uns überlegt, als Fundraiser, man sollte ja nicht nur von einer Quelle Geld kriegen. Wir hatten ja im Prinzip anderthalb Quellen. Das eine war der Kongress, das andere waren die Mitgliedsbeiträge. Und wir haben gesagt, das reicht einfach nicht aus. Sondern wir haben halt dann, und dadurch entsteht auch das positive Ergebnis, ist nicht so schwer zu erklären, dass wir zum Beispiel Fördergelder beantragt haben von Stiftungen. Wir haben Fördergelder auch von staatlicher Seite beantragt und waren damit sehr erfolgreich, überraschend erfolgreich, muss ich sagen. Ich habe nicht gedacht, dass das so schnell geht, aber da war einfach eine Lücke, die wir einfach nicht gefüllt hatten. Und das war jetzt von den Summen nicht so bedeutend im Gesamtkontext, aber es war psychologisch ganz wichtig. Wir haben ganz offensiv unsere Mitglieder um Unterstützung gebeten. Und gerade in der Corona-Zeit, das hat jeder verstanden, und wir hatten kaum Absprünge in der Zeit. Wir haben eine Spendenkampagne gemacht, und ihr wisst ja, es gibt immer 2 Elemente dazu. Das eine ist wiederum das Monetäre und das andere dieses Signal. Ihr werdet alle einzeln gekocht.
Teilhabe ist immer das Stichwort.
Jeder Sponsor ist wichtig. Wir haben kaum, ich glaube, wir haben einen Sponsor verloren. Jeder Sponsor ist wichtig für uns und jedes Mitglied ist entscheidend für uns. Und diese Message ist angekommen und wir, auch ein paar Spenden, einige 10.000 sind ja auch eingegangen. Und diese Summe, ne, neue Aktivitäten, neue Geldeingänge und ein wirklich Festhalten an dem Kern, dass die Mitglieder eine Rolle spielen und auch wichtig sind. Und die Sponsoren und die Dienstleister, alle als Team. Das war ja auch im Übrigen eine der Probleme in der Vergangenheit, dass es diese Gedanken gab, wir sind ja alle gegeneinander. Da haben wir auf der einen Seite die Organisation und da hinten sind dann die ganzen Einzelfundraiser, das ist ja was ganz anderes. Und dann haben wir irgendwo noch diese Dienstleister, die sind ja eigentlich böse und so. Ne? Und das wurde ja auch auf einigen Mitgliederversammlungen so ausgedrückt. Wir sind gemeinsam an dem Thema, wir kommen von unterschiedlichen Richtungen her. Sieht man auch in meiner Position. Ich war langjährig verantwortlich in Organisationen. Ich habe in kleinen und großen Organisationen jahrelang Erfahrung gesammelt, bin aber jetzt seit vielen Jahren als Berater, also als Dienstleister. Also ich habe das in meiner Person auch 2 Hüte erlebt. Und das geht ja vielen so, dass sie hier und da unterschiedliche Rollen einfügen. Aber wir sind alle Fundraiser, wir arbeiten an der gemeinsamen Sache und der eine ist nicht besser als der andere.
Aber das ist ja auch ein Stichwort. Gestern in der Mitgliederversammlung kam auch die Frage auf, warum gibt es so wenig oder eigentlich keine fest angestellten Fundraiser, die im Verband mitsitzen?
Wir haben sehr viel uns erstmal als Dienstleister gesehen. In der Tat war es oft Dienstleistungen, die wir erbracht haben. Wir haben jetzt erst sozusagen diesen Schritt gemacht. Deswegen, wir haben ja erstmalig überhaupt Gelder beantragt und wir haben erstmalig wirklich Spendenaufrufe gemacht. Deswegen, das ist jetzt eine Entwicklung. Also angestellte Fundraiser, ehrlicherweise, es ist schwer, welche zu finden. Und da haben wir schon gleich eine unserer Zukunftsaufgaben, dass das Thema Ausbildung und Kapazitätsbildung für die Fundraising ist, uns das ein absolutes Herzensthema. Es gibt viel zu wenig Fundraiser. Das fängt bei uns an, als wir jetzt mehrfach Stellen ausgeschrieben haben. Es war fast nicht möglich, diese Stellen zu besetzen. Es gibt wenig Leute auf dem Markt, die bereit sind, neue Aufgaben zu machen. Auch wir als Verband können nicht überhöhte, großzügigste Saläre zahlen. Das heißt, wir brauchen engagierte Leute, die bereit sind, sich einzusetzen, aber die auch die Kenntnisse haben im Fundraising. Und das müssen wir in der ganzen Szene verbessern. Wir haben zu wenig.
Also da stimme ich dir absolut zu, Martin. Meine Frage bezog sich allerdings jetzt auf den Verband selber, wo ihr ja auch in den Gremien relativ wenig Festangestellte habt. Woran liegt das?
Das ist aber eine andere Frage. Die Frage kam tatsächlich gestern. Ich muss jetzt eher in der Geschäftsstelle.
Ja, das verstehe ich.
Einfach ein Problem haben mit genügend Angestellten. Wir haben jetzt ein ganz gutes Team, endlich seit ein paar Tagen, dass wir wirklich ein volles Kompliment haben. Die Frage zu der Mitarbeit in den Gremien, das ist eine komplexe bessere Sache. Ich habe jetzt zum Beispiel, als es jetzt um die Neubesetzung von Vorstandsposten ging und auch Beirat und anderen Posten, habe ich immer sehr viele Gespräche geführt mit Leuten und auch sie ermutigt zu kandidieren. Wir haben uns gefreut, dass zum Beispiel beim Beirat es doppelt so viele Kandidatinnen gab, als wir Stellen hatten. Das ist auch ein sehr, sehr lebendiges Zeichen. Und auch bei anderen Wahlen hatten wir eigentlich immer mehr Kandidaten. Nur bei der Vorstandswahl muss man noch lange arbeiten, bis man jemanden zur Vorstandskandidatur überzeugen kann. Und gerade Leute, die in der Kommission angestellt sind, tun sich sehr, sehr schwer. Ich hatte mehrere Leute, die so weit waren. Ich kann sagen, etwa vier, die aus unterschiedlichsten Gründen, und das ist ganz klar der Druck im Moment, auf die angestellten Fundraiser in der Kommission ist immens. Ja. Das heißt, die müssen gleichzeitig alles machen. Einer hat mir tränenreich gesagt, ich habe im Moment drei unbesetzte Stellen, ich arbeite, versuche das alles irgendwie zu... Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, jetzt noch ein Vorstandsamt zu übernehmen. Eine andere, es gab sogar einen Fall, den wir auch kennen, noch aus einem früheren Vorstand, aber einige dürfen nicht. Da ist dann die Leitung, und das jetzt spricht das Thema Anerkennung des Fundraising in den Organisationen an. Es gibt Leitungen, die nicht wollen, dass ihre Fundraiser nebenbei noch Ehrenämter in einem Verband übernehmen. Das ist so. Und die sollen sich ganz auf die Arbeit konzentrieren und sollen nicht noch dieses fremde deutscher Fundraising-Verband machen. Das ist das zweite Argument. Also einerseits der absolute Druck, der da ist. Und das zweite, dass es manchmal von den Organisationen nicht gewünscht wird. Also da müssen wir auch noch mehr tun, um die Anerkennung des Fundraisings als einen wichtigen Beitrag auch zur Organisationsentwicklung, nicht nur zu den Einnahmen, sondern zum Inhalt der Organisation. Also da sind wir noch bei einigen Organisationen nicht gut verstanden.
Okay.
Ja, und ansonsten ist es einfach auch eine Frage dann manchmal auch der Lebensphase. Und das haben wir jetzt gerade nach Corona nochmal gemerkt. Es gibt sehr, sehr viele Leute, die an sich Interesse haben an so einer Arbeit, aber im Moment zwischen Job, Beruf, Familie, Krankheit, kranke Eltern, da waren Leute, die mir gesagt haben, nee, aufgrund, weil sie jetzt gerade ihre kranken Eltern pflegen, weil sie selber
belastet sind und deswegen.
Belastungen verschiedener Art.
Okay.
Wir hoffen, dass wir daran arbeiten können noch weiter. Es war uns wirklich ein Anliegen, auch Leute in der Organisation stärker mit zur Mitwirkung zu gewinnen.
Stichwort Organisationsentwicklung, Stichwort Team, Stichwort Vertrauen. Wo Licht ist, gibt es auch Schatten. Ihr habt euch vor kurzem von eurem langjährigen Schatzmeister getrennt, beziehungsweise der ist zurückgetreten. Man liest das eine und hört das andere. Was ist da passiert?
Ja, da möchte ich gar nicht so im Detail drauf eingehen. Das ist eine wichtige Frage. Viele von uns, die ja auch auf der Leitungsebene auch schon tätig waren, wissen, da gibt es immer eine ganze Reihe von Gründen, die jetzt hier nicht ausbreiten. Wir haben uns da nicht mehr verstanden. Es gab einen ganz klaren Konflikt zwischen dem Restvorstand und ihm. Der ließ sich nicht so leicht auflösen. Er hat die Konsequenz gezogen, ist zurückgetreten und wir haben gemeinsam mit ihm beschlossen, dass wir jetzt nicht alle Einzelheiten, die sich da zwischen uns ergeben haben, aufzählen. Das hat nichts damit zu tun, dass man die Menschen und ihre Arbeit nicht schätzt. Also ich habe Reinhard persönlich immer sehr geschätzt und fand ihn immer jemand, mit dem ich auch gerne auf Terminen und Sitzungen war, also das hat nichts mit meiner persönlichen Seite zu tun. Und er hat ja auch jahrelang mit dem Verband viel gemacht. Er steht auch nicht an Abrede, aber manchmal ergibt sich so ein Punkt und er hat die Konsequenz gesagt. Er hat gesagt, er möchte nicht mehr. Haben wir akzeptiert und haben jetzt gestern einen neuen Schatzmeister gewählt. Und ich denke, dass die Übergangszeit haben wir auch ganz gut hingekriegt.
Was sind so aus deiner Sicht jetzt die Themen der nächsten Jahre, die ihr im Verband gestalten müsst?
Ja, wir haben unterschiedliche Herausforderungen. Eine habe ich schon genannt, die Frage, wie wir auch in die Entwicklung und Qualifizierung und Weiterentwicklung des Fundraisings investieren können selber. Wir machen da selber Schritte, dadurch, dass wir Auszubildende einstellen, dass wir auch Angebote machen, natürlich hier diverses der Fortbildung und andere Veranstaltungen, die wir selber anbieten. Wir haben sehr viele Kooperationen eingegangen. Wir haben natürlich auch die Fundraising Akademie immer schon als ein Standbein. Es ist aber, wenn wir den Markt uns ansehen, und das ist gerade das, was wir haben, das ein bisschen versucht zu trennen von einigen, sag ich mal, eher persönlichen oder Befindlichkeiten, die auch natürlich immer in dem Fundraising-Markt bestehen, haben wir gesagt, und das war ein sehr schlauer Schritt, denke ich, dass wir uns überlegt haben, wir wollen das strategisch angehen, wir wollen nochmal überlegen, wo ist eigentlich der konkrete Bedarf, sage ich mal, bei den Organisationen und denen, die auch Fundraiser einstellen wollen und die nicht genug Fundraiserinnen finden, und wo ist das Angebot, sei es auf dem Bereich der Hochschulen, Akademien und so, da gibt es ja immer mehr Angebote, ja neben der Fundraising-Akademie eine Vielzahl von Bildungsangeboten jetzt inzwischen zum Fundraising national, international, online, gibt es ja auch inzwischen. Aber es gibt offenbar zu wenig davon. Und meiner Meinung nach...
Zumindest die sichtbar sind oder die angenommen werden, ne?
Ja, und wir haben zu wenig Fundraiser. Also wir müssten wesentlich mehr Leute ausbilden.
Okay.
Das ist das eine. Das heißt, einerseits finden die Angebote und die Leute irgendwie nicht zusammen. Und ich glaube, und deswegen ist der andere Blick nochmal zu überlegen, gibt es andere Wege noch, den Fundraising-Beruf zu entwickeln. Und da denken wir an so Sachen, haben wir ja gestern auch kurz erwähnt, zum Beispiel Zusammenhang Arbeit mit den IHKs.
Ja.
Könnte man auch eine Art Ausbildung entwickeln, auch im dualen Bereich, wo man sagt, da haben wir dann sowieso, wenn Kauffrauen haben, könnten wir noch einen Fundraising-Kaufmann sozusagen haben oder ein Diplom oder so, der dann nicht unbedingt von der Universität vergeben wird, sondern von anderen Ausbildungsstätten. Das würde meiner Meinung nach das Fundraising auch noch breiter in die Gesellschaft und auch anderen Leuten, und das ist das andere Herausforderung. Als Fundraiserinnen sind wir zwar inzwischen weiblicher geworden, es gibt viel mehr Frauen inzwischen als Männer, die Fundraising betreiben. In den Leitungsetagen haben Männer oft noch die Überhand, aber es sind in unserem Markt kaum Leute mit einem Migrationshintergrund oder die jetzt neu in Deutschland sind. Obwohl da sehr viele qualifizierte Leute dabei sind. Die wählen aber nicht Fundraising als Beruf. Und richtig. Da haben wir eine Riesenlücke. Schaut euch um hier beim Kongress. Wir haben ein oder zwei braune Gesichter da, aber es ist kaum jemand dabei, der wirklich eine Migrationsgeschichte hat oder der neu in Deutschland ist. Und diese Leute müssen wir, gerade weil auch der Fundraising-Markt sich ändert. Wir haben mehr Leute, junge Leute, wir haben mehr Einwanderungszugänge, wir haben Flüchtlinge.
Vollkommen richtig.
Und wenn wir keine solche Leute unter den Fundraisern haben, sind wir einfach nicht glaubwürdig. Und da gerade diese Angebote, die Verbreiterung der Angebotspalette könnte dazu dienen, dass wir mehr Menschen auch gewinnen fürs Fundraising.
Und gerade die Ausweitung in die normale Ausbildung fürs Fundraising und nicht nur übers Studium halte ich auch für einen richtigen Weg, weil wir das ja auch im Vertrieb haben. Man muss ja nicht studiert haben, um Fundraising
machen
zu können.
Und es gibt ja das Fundraising, und das ist die andere Herausforderung, die wir haben. Das Fundraising ist ja sehr komplex geworden. Also vor 30 Jahren, als der Fundraising-Verband gegründet wurde, wir feiern ja hier gerade 30 Jahre, da war Fundraising noch völlig neu. Da gab es ein paar Dinge, die man gemacht hat. Man hat Mailings gemacht und dann hat man sich an Großspender gekümmert und Obligate gemacht. Also, es waren die Themen, die kamen alle und die haben wir in Deutschland mit staunend teilweise und aufgenommen. Die Amerikaner und Engländer haben uns das oft vorgemacht und wir haben immer wieder neu dazugelernt, aber der ganze Fundraising-Bereich ist ja sehr unübersichtlich in sich geworden. Es gibt unzählige Themen, die alle mit dem Fundraising verknüpft werden können und sollen.
Ja.
Wir haben unheimlich viele Fragestellungen, wo das Fundraising als Disziplin eigentlich mit ganz anderen Sachen zusammenhängt. Also du hast gesagt, Vertrieb, aber auch der gesamte Bereich der Kommunikation, der gesamte Bereich der Social Media, die Frage der Organisationsentwicklung, die Frage der Zusammenarbeit mit den Projekten und mit der Projektarbeit. Und in vielen Organisationen gibt es da eine große Entwicklungsmöglichkeit, wenn Fundraiser enger zusammenarbeiten könnten und würden mit den Projektleuten und enger zusammenarbeiten könnten und würden mit der IT und enger und besser zusammenarbeiten würden mit den Kommunikationsabteilungen. Das Fundraising ist nicht die Aufgabe. Aber das heißt, von Fundraisern wird immer mehr erwartet, eigentlich allround. Ne? Einerseits die ganzen Themen, aber die ganzen anderen Anknüpfungspunkte auch noch. Ja, und wenn wir uns die Methoden anschauen, da hat sich ja auch die Vielfalt allein schon der Kommunikationswege, aber KI, sag ich jetzt mal als neues Stichwort, aber auch andere Themen, Audio, Fundraising, Video, Social Media habe ich schon erwähnt, das ist ja so vielfältig geworden, wer überblickt das alles noch und wer hat die richtigen Tools, Dashboards und so weiter in seiner Organisation, um das alles zu verfolgen. Es gibt viele leitende Personen im Fundraising, die Sie sind sehr unsicher, weil sie gar nicht wissen, was da wirklich läuft. Sie wissen nicht, was von ihnen erwartet wird. Sie haben Renditedruck, von der Leitung. Sie müssen mehr liefern.
Ja.
Der Markt ist schwierig. Er ist gut, finde ich, aber er ist nicht einfach. Und es gibt viel Konkurrenz. Also, und dieser Druck, glaube ich, der da ist, und die Übersichtlichkeit des Fundraisings, auch Tools zu entwickeln, gerade jetzt auch nochmal wieder für kleinere Organisationen. Das wird Ihnen gestern Abend so gut gefallen, der Beitrag von den beiden Vertreterinnen aus Indien, wie man eine nationale Spendenplattform aufbaut und innerhalb von 2 Jahren 200.000 Euro darüber generiert, indem man einfache Tools zur Verfügung stellt, gerade für kleine Organisationen, die gar kein Geld haben für Fundraising, kostenlose, einfache Tools und das aber in Verbindung sieht, und da kommen wir wieder zurück zu dem Thema Organisationsentwicklung, dass Fundraising als Disziplin für sich gar nichts kann. Mhm. Wenn das sagen wir ja schon immer, wenn das Fundraising keine Anbindung und keine Akzeptanz hat beim Management und bei den anderen Abteilungen, dann kann der Fundraiser gleich zu Hause bleiben. Mhm. Und das machen diese Inder, haben das uns gestern nochmal toll gezeigt, dass die Capacity Building machen. Das reicht ja nicht, der kleinen Organisation irgendwie nur ein paar Tools zum Fundraising zu geben, sondern sie brauchen auch Mittel, ihre Organisation zu entwickeln, damit sie mit dem Fundraising auch umgehen können.
Klar.
Und das finde ich großartig, dass man eben Fundraising im Kontext der Organisation sieht.
Aber jetzt wieder zurück von Indien nach Deutschland, die gesetzlichen Rahmenbedingungen, wir haben es ja gestern Abend gehört, das sind ja auch Herausforderungen. Siehst du den Rahmen fürs Fundraising immer enger werden oder hast du einen optimistischen Blick auf die Zukunft?
Also ein Thema, was ich ganz stark im Verband und im Vorstand vertrete, ist eben das Thema, auch politisch relevanter zu werden, dass wir eben nicht nur Fundraising Tools und Themen ansprechen, sondern dass wir auch das Fundraising als Thema politisch positionieren gegenüber der Regierung, gegenüber aber auch anderen
Partnern. Also Lobbyarbeit im Kern.
Weitestens in Lobbyarbeit, aber auch Verknüpfungs- und Aufbauarbeit. Das können wir nicht alleine, sollten uns nicht überbewerten. Wir sind ein kleiner Verband, ne? Und es gibt da in dem Bereich noch viele andere, die Stiftungen, die Unternehmen, der DDV und so. Es gibt ja viele, mit denen kann man zusammen oder ergänzend arbeiten. Alleine was erreichen, ist immer etwas schwierig. Aber nichtsdestotrotz, wir müssen uns deutlicher, haben das gemacht, zum Beispiel zum Thema Gemeinnützigkeit. Dass wir sagen, ja, einerseits gibt es Einschränkungen, es gibt Schwierigkeiten. Ich bin grundsätzlich als Fundraiser sehr optimistisch. Es hat sich auch viel entwickelt. Also der ganze Markt hat sich positiv entwickelt. Durch die ganzen Katastrophen haben wir sehr viel Begeisterung und Engagement auch geweckt. Die Summen sind interessant, aber wir wissen, wir haben Probleme im Fundraising-Markt auch. Ne? Überalterung der Spender, Zugang von neuen Zielgruppen zu Fundraising, Nutzung der neuen Methoden, Einschränkungen gesetzlicher Art gibt es sehr wohl. Da kämpfen wir zum Teil jetzt auch an einzelnen Fronten. Also einerseits Erneuerung und Modernisierung des Gemeinnützigkeitsrechts. Das ist ja ein altes Recht, was additiv sich so entwickelt hat, macht in vielen Bereichen überhaupt keinen Sinn mehr. Diese strikte Trennung zwischen karitativ persönliches Engagement hier und Unternehmensverantwortung da ist von beiden Seiten überholt. Die Unternehmen wollen CSR und in anderen Bereichen gemeinnützig tätig werden und Organisationen wollen, wie wir es jetzt beim Flutwein gesehen haben, und Menschen wollen auch Unternehmen helfen. Unser Steuerrecht erlaubt das aber nicht. Ich denke, da gibt es ganz viel bei einem Neudenken der Gemeinnützigkeit. Das wird noch eine Weile dauern, steht zwar im Koalitionsvertrag drin, aber ist jetzt nicht eine der Prioritäten der großen, der Ampelkoalition. Aber wir pushen das und wir wollen in der Übergangszeit auch kleinere Verbesserungen, zum Beispiel, dass die Spendenzwecke erweitert werden, dass die Katastrophenhilfe aufgenommen wird, dass die Menschenrechte endlich das ist mir auch ein persönliches Anliegen, dass die Menschenrechte endlich aufgenommen werden. Aber auch die andere Themen wurde hier auch wieder drauf angesprochen. Und auch der Republika, wo ich gestern war, weil wir da ja eine Kooperation haben, erstmalig, dass der gemeinnützige Journalismus ist ja auch so ein Thema, was immer wichtiger wird. Und ich glaube, da können wir als Verband für eine Modernisierung im Gemeinnützigkeitsrecht viel machen. Und ansonsten gibt es ja in vielen Bereichen, das haben wir beim Lobbyregister gesehen, wir sehen das jetzt auch bei der neuen Zuwendungsbestätigung der elektronischen, die auf uns zukommt, beziehungsweise auch diesem Zuwendungsempfängerregister, dass da ganz viel immer von der Regierung geplant wird, wo wir uns in neue Sachen eintragen dürfen und irgendwelche neuen Verpflichtungen eingehen müssen. Nicht alles müssen wir zusätzlich machen. Und wir wollen den Spieß ein bisschen umdrehen und wollen da auch jetzt sagen, nee, also wenn die Regierung alles Mögliche von uns will, kann man ja entweder sagen, dazu wollen wir dann auch eine gewisse Unterstützung, Förderung und so weiter haben, damit die Organisationen sich das auch leisten können. Oder wir können dann, warum sammeln wir Daten? Das war jetzt auch gestern bei der Mitgliederversammlung das Thema. Warum sammeln wir eigentlich Daten? Nur damit der Staat seine Steuerquittung und kriegt, nee. Wenn wir schon die ganzen Daten haben, lass die uns doch kreativ nutzen. Für die Zivilgesellschaft. Dass die Organisationen Zugang haben und ihre Daten für selber verbessern können und auch gucken können, was machen die anderen. Können wir auch voneinander lernen. Viel im Fundraising ist ja kopieren. Und so, das, was gut läuft, das kann man ja auch mal probieren. Aber auch für die Spenderinnen und Spender. Das wäre eine tolle Datenbank, denn das soll ja zugänglich sein. Das ist ja die Idee der Transparenz. Aber dann sind die Methoden oft so hanebüchen entwickelt und so grottenschlecht technisch durchgeführt. Ein wirkliches zentraler Ort, wo Spenderinnen und Spender Informationen über die Organisation.
Aber Martin, nochmal ganz kurz zurück und zwar ganz pragmatisch. Wie schätzt du die Chancen von so einer Aktion ein? Du hast gesagt, okay.
Wir natürlich mit, wir haben gestern vor 5 Jahren geredet. Wir kämpfen natürlich. Ich bin Optimist. Ich bin der Meinung, wir werden Verbesserungen des Gemeinnützigkeitsrechts erreichen in den nächsten 1-2 Jahren. Und wir werden vielleicht auch in einigen Jahren tatsächlich zu einer Modernisierung. Das schätze ich, das ist den Zeitraum jetzt ja größer. Wir werden auch hoffentlich es schaffen, mit dieser Zugangsempfängerregelung besser umzugehen. Wir haben beim Lobbyregister kleine Verbesserungen erreicht. Wir haben jetzt in den nächsten Tagen wieder einige Veranstaltungen und Termine, wo wir hoffen, dass wir da auch ein paar Verbesserungen noch erreichen. Also wir sind da optimistisch und ich glaube, oft haben wir einfach noch nichts gemacht. Das Thema politische Werbung habe ich auch gestern angesprochen bei der Mitgliederversammlung. Da gibt es ja auch jetzt wieder neue Regulierungswünsche von Seiten der EU-Kommission. Auch da müssen wir unsere Stimme bringen. Und da brauchen wir aber, und da kommen wir zurück zu dem, was wir am Anfang gesagt haben, wir brauchen da auch Geld, wir brauchen Leute dafür. Ja. Zum Teil mache ich das jetzt ehrenamtlich. Vieles davon macht Larissa, aber auch nur sie als Person. Und wir haben jetzt deswegen gesagt, wir müssen auch die Geschäftsstelle erweitern. Und das haben wir auch gestern berichtet. Die Geschäftsstelle wird ausgebaut. Sie wird entwickelt. Es waren mehr Leute. Wir haben eine stellvertretende Geschäftsstelle jetzt auch im Auge. Und da, es geht um eine Stärkung und Entwicklung auch der Geschäftsstelle, damit wir diese ganzen Aufgaben auch meistern können.
Also ihr seid auf einem guten Weg?
Wir sind auf einem sehr guten Weg und im Moment haben wir sehr viel Rückenwind. Es ist manchmal eher so, dass wir so viele Möglichkeiten haben, dass wir sie gar nicht umsetzen können. Wir haben jetzt mehrfach im letzten Jahr, in den letzten zwei Jahren die Situation gehabt, wir hatten super Ideen, wir hatten auch eine große Bereitschaft, wir hatten auch ehrenamtliche und andere Engagement, aber wir haben es einfach nicht geschafft, das alles umzusetzen. Also es ist eher, dass der Wind sehr stark hinter uns herbläst und wir aufpassen müssen, dass er uns nicht wegpustet und das Segel richtig hissen, dass wir zügig vorankommen, zügiger als bisher, aber nicht uns umpusten lassen.
Ja, wenn das kein ordentliches Schlusswort war, oder?
Allerdings. Martin George, prima, dass du bei uns warst.
Vielen Dank. Danke für eure Fragen und freue mich auch über euer Engagement in dem Bereich. Bleibt dabei.
Ja, genau, das nochmal ganz kurz gesagt. Bei uns sind hier alle Mitschnitte aus dem Plenum zu hören. Also unter der Seite Neues Stiften, also www.neues-stiften/dfk23 kann man die abrufen. Noch sind die passwortgeschützt, aber ich glaube, unseren Hörern können wir das verraten, oder Martin? Ist das in Ordnung?
Dann
ist,
wir freuen uns.
Das Passwort ist dfk23 und da könnt ihr alles hören. Ja, wir dachten, Datenschutz ist alles.
Wir müssen uns das ja auch merken.
Genau, und schön, dass wir das zusammen machen.
Dass ihr das mitverbreitet und ich denke, es gibt eben viele schöne Sachen und wenn ihr da mit dabei seid, die interessanten Ergebnisse hier zu verbreitern und dann freuen wir uns, wenn die Leute nächstes Jahr nicht nur eure Podcasts gehört haben, sondern auch hierher kommen.
So ist es.
Wir können hier auch noch 50 oder 100 mehr Teilnehmerinnen verraten. Ihr seid alle willkommen.
Wunderbar.
Wir sehen uns dann nächstes Jahr wieder in Berlin.
Super.
Danke.
Danke, Martin.
Danke.
Tschüss.